Hallo und herzlich willkommen zu diesem Offenbar-Interview. Ich habe heute bei mir einen guten Freund aus Indien, Harshit Singh. Harshit ist ein Pastor in Nordindien. Harshit, erzähl uns ein wenig über dich selbst.
Danke, dass ich hier sein darf. Ich bin dafür wirklich sehr dankbar. Ich heiße Harshit und komme aus Indien. Ich bin verheiratet mit Malini. Wir haben 4 Kinder. Mädchen, Junge, 12, 10, 8, 6 Jahre alt. Wir leben im Norden Indiens in der Stadt Lucknow und haben dort eine Gemeinde gegründet.
Du bist ein Pastor, aber bildest auch Pastoren aus, nicht wahr?
Ja, das stimmt. Genau. Ich bin hauptsächlich Pastor, gemeinsam mit 6 anderen Männern, unserem ältesten Team. Wir sind die Pastoren dieser Gemeinde, die wir vor etwa 2-3 Jahren gegründet haben. Aber zusätzlich hat Gott uns sehr viele junge Männer gegeben, die in den letzten Jahren dazugekommen sind. Und wir hatten die Möglichkeit, den Segen und das Vorrecht, in ihr Leben zu investieren, sie zu unterrichten. Eines Tages werden wir hoffentlich sehen, und manche von ihnen tun das bereits, wie sie hier rausgehen und in verschiedenen Teilen des Landes neue Gemeinden gründen.
Faszinierend. Harshit, erzähl uns etwas über deine Kindheit. Bist du in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen?
Also der prozentuale Anteil von Christen an der Bevölkerung Indiens ist sehr niedrig, etwa 2,4-3%. Und evangelikale Christen machen davon nur einen winzigen Bruchteil aus. Trotzdem danke ich Gott, dass er mir in seiner Güte und in seiner Souveränität gottesfürchtige, gläubige Eltern gab. Ich bin also in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen und mir wurde von Anfang an das Evangelium beigebracht. Von frühester Kindheit haben meine Eltern uns in großer Klarheit das Evangelium beigebracht. Mir und meinen beiden Schwestern wurde von Kindheit an das Evangelium beigebracht. Also, wer ist Jesus? Was hat er für uns getan? Warum müssen wir Buße tun über unsere Sünden und uns zu ihm hinwenden, um Vergebung zu bekommen und mit dem einen wahren, lebendigen Gott versöhnt werden?
Wann ist das geschehen? Kannst du dich an einen bestimmten Zeitpunkt erinnern, an dem du dich zu Christus bekehrt hast?
Ich denke nicht, dass es eine Zeit gab, in der ich rebellierte und in diesem Sinne vom Glauben weglief. Aber als ich vielleicht 10 oder 12 Jahre alt war, betete ich mit meiner Mutter. Aber ich weiß es tatsächlich nicht genau. Ich erinnere mich sehr klar daran, dass es verschiedene Situationen gab, Momente, in denen ich meine Sünden bekannte und bekannte, ein Gläubiger zu sein. Aber ich wuchs einfach im Verständnis des Evangeliums, als ich älter wurde. Und wahrscheinlich wurde es klarer, als ich an der Universität war. Warum? Es ist nicht nur der Glaube meiner Eltern. Es ist nicht nur, weil ich in einer christlichen Familie geboren wurde, was meine Eltern uns sehr klar beibrachten. Weil du in einer christlichen Familie geboren wurdest, machte ich das noch lange nicht zu einem Christen. Und sie waren sehr gut, weil es in Indien so ist, ganz egal, ob du Christ oder Moslem oder Hindu oder sonst was bist, das, was deine Eltern sind, das wirst du auch. Aber meine Eltern bemühten sich sehr, um das klarzumachen. Ich denke, irgendwann auf meinem Lebensweg, als ich an der Uni war, wurde es persönlicher und klarer für mich.
Wunderbar. Und wann hast du dich dazu entschieden, einen vollzeitlichen christlichen Dienst anzustreben?
Also, mein Vater hat in der Luftfahrtbranche gearbeitet. Aber nachdem er Christ geworden war, war er in seiner Gemeinde sehr aktiv. Und er spürte, dass Indien ganz dringend Gemeinden brauchte. Er kündigte also seinen Job und gründete eine Gemeinde in einer kleinen Stadt. Es gab aber kaum irgendwelche Christen. Die Art von Erziehung, bei der ich bei treuen Eltern aufwachsen durfte, die in der Gemeindegründungsarbeit aktiv waren, das gab mir ein gewisses Umfeld, um darüber nachzudenken. Und wir hatten ständig mit dieser Frage zu tun, dass eine Menge Leute um uns herum das Evangelium hören müssen. Wir strebten es also ganz aktiv an, das passieren zu lassen. Aber nochmal, an der Uni, als ich studierte, und das Evangelium immer klarer wurde und die Not immer offensichtlicher wurde und ich als Inder reagieren musste und nicht nur darauf hoffen und warten durfte, dass Gott außerhalb Indiens Leute herbringt, die den Menschen das Evangelium weitergeben. Ich denke, es war während der Zeit an der Uni, als ich das Evangelium ganz klar verstand und in Verbindung damit verstand ich, dass es eine große Not gibt und ich darauf reagieren muss.
Wunderbar. Was hast du ursprünglich an der Uni studiert?
Ich machte einen an indischen Universitäten weit verbreiteten Abschluss im Bereich Handel. Es ist so ähnlich wie Buchhaltung, Rechnungswesen, Unternehmensorganisationen. Normalerweise wählt man das, wenn man nicht sehr schlau ist und nicht Mathe und Physik nehmen kann. Deshalb habe ich das gemacht. Ich habe den Bachelor und den Master gemacht und daraufhin habe ich in einer Kirche gearbeitet. Ich habe einen Pastor getroffen, der, ich habe damals darüber nachgedacht, zur Bibelschule zu gehen, und ich habe einen Pastor aus UK getroffen, aus England, und er sagte zu mir, komm und arbeite circa 2 Jahre bei uns, und vielleicht wird dir das helfen zu verstehen, was du aus deinem Leben machen willst, ob du wirklich zur Bibelschule gehen willst. Ich ging also und verbrachte 2 Jahre mit ihm in London in einer Kirche, eine reformierte anglikanische Kirche. Dort wuchs mein Verständnis nicht nur des Evangeliums. Ich schätze, ich sah klarer und tiefer, was Jesus für mich getan hatte. Und dann natürlich die Wichtigkeit der Ortsgemeinde. Die Rolle der Ortsgemeinde ist für mich sehr viel klarer geworden. Und das ist so etwas wie ein Wendepunkt in meinem Leben für das Verständnis, für den Dienst am und mit dem Evangelium.
Und von England bist du dann weiter in die USA gegangen, um dort Theologie zu studieren.
Danach also kam ich zurück nach Indien und arbeitete 2 Jahre lang in einer Kirche in Delhi. Ich heiratete, aber mir war sehr klar, dass ich in einer baptistischen Bibelschule studieren wollte. Meine Freunde dort waren Anglikaner und es gab folgende Optionen für mich. Ich gehe in eine anglikanische Bibelschule, aber ich wollte mich in Theologie und Verständnis gründen, und ich denke, mir wurde eine gute Bibelschule in Amerika vorgeschlagen, das Southern Baptist Theological Seminary, eine bibeltreue baptistische Bibelschule. Dort bin ich also 2008 mit meiner Frau gelandet. Von 2008 bis 2011 habe ich damals dort meinen Master gemacht.
Und dann bist du nach Washington D.C. gegangen und hast dort ein Gemeindepraktikum gemacht.
Direkt danach, nach der Bibelschule, sind wir nach D.C. umgezogen und blieben 6 oder 7 Monate lang dort, in der Capitol Hill Baptist Church. Alles, was ich also in England gelernt habe, war eine Vision, ein klares Verständnis der Wichtigkeit der Ortsgemeinde. Und die Bibelschule gab mir gewissermaßen einen Rahmen, eine Grundlage für Theologie und das Verständnis der Schrift. Capitol Hill hat das alles gewissermaßen zusammengebracht, hat alles miteinander verbunden und hat einfach all die losen Teile und quasi die Muttern und Schrauben der Gemeinde miteinander verbunden, wie Gemeinde funktionieren soll. Ja, das war sehr hilfreich. Ich meine, das klärte die vielen Punkte, an denen ich verwirrt war, hinsichtlich Dienstmethoden, Strategie, einfach wie Gemeinde funktionieren soll. Und das war enorm hilfreich, bevor ich zurück nach Indien ging.
Und dort kamst du in Kontakt mit einem Dienst, Nine Marks Ministries, den es auch in Deutschland gibt, hier unter dem Namen Neun Merkmale einer gesunden Gemeinde, geleitet durch Mark Dever, der dort dein Pastor und Mentor war. Warum hast du dich denn dafür entschieden, nach Indien zurückzukehren? Vor allem nach Lucknow in Nordindien, denn soweit mir bekannt ist, gibt es dort ja Christenverfolgung. Warum hast du ein Land verlassen, in dem es viel einfacher ist, als Pastor zu dienen und als Christ zu leben, um in ein Land zu gehen, in dem Christen eine kleine Minderheit sind, die auf viel Ablehnung stößt? Warum hast du das gemacht?
Mir war die Statistik bewusst, dass etwa 90-95% der Studenten, die aus Indien oder aus dem Osten in den Westen kommen, um Theologie zu studieren, nicht zurückgehen. Mir war es ganz klar, und ich denke, wegen der Not wusste ich einfach, dass der Herr sehr stark half. Ich hatte eine gute Frau und ich hatte gute Leiter, Pastoren, die mich ansprachen. Hey, du könntest ein bequemes Leben wählen, aber du musst daran denken, wie viel investiert worden ist. Was ist der Sinn, das Ziel dahinter? Einfach nur ein sicheres, bequemes Leben zu haben? Oder für das Evangelium alles hinzugeben. Ich denke also, diese Dinge und einfach nur die Lehre Jesu, wie du gesagt hast, wenn jemand mir nachfolgen will, der verleugne sich selbst, nehme sein Kreuz auf und folge mir nach. Jeder, der versucht, sein Leben zu retten, wird es verlieren. Aber jeder, der sein Leben hingibt, wird es tatsächlich gewinnen. Ich denke also, das ist ein sehr grundlegendes Verständnis des Christentums, des Evangeliums. Wir sind nicht berufen, ein Leben im Selbstschutz zu führen oder sozusagen in Selbstdarstellung, sondern dazu zu sehen, wie der Herr uns gebrauchen wird, zu sehen, wie das Evangelium sich ausbreitet, wie das Reich Gottes sich ausdehnt, so wie er es will und wünscht. Ich denke, die große Not, ich habe in meiner Kindheit viele Menschen aus dem Westen nach Indien kommen sehen, auch aus Deutschland, aus Amerika, die den Indern das Evangelium brachten. Und es ist an der Zeit, dass Inder die Verantwortung übernehmen und lehren, predigen und Gemeinden gründen, die sich wiederum aufmachen und weitere Gemeinden gründen. Ich denke also, dass es einfach Sinn gemacht hat und dass es das wert ist.
Hast du selber in Indien Verfolgung erlebt?
Heutzutage spürt man, sobald man in Amerika, in den USA landet, eine gewisse Freiheit. Es liegt diese Freiheit in der Luft, wenn man in den Westen geht. Wenn ich nach Europa gehe, dann spürt man die Unterdrückung im Allgemeinen nicht. In dem Moment, wenn du zurück in Indien bist, spürt man, dass man vorsichtig sein muss. Du musst. Es gibt sehr viel Freiheit im Vergleich mit islamischen Nationen, im Vergleich zu China. Daran gibt es keinen Zweifel. Aber über die Jahre hinweg gibt es eine zunehmende Veränderung. Diese Art spürbare Feindseligkeit gegenüber dem Evangelium und eine Aggression gegenüber jedem Versuch, der so aussieht wie Missionierung. Alles, was so aussieht wie Bekehrung. Bekehrung ist ein Schimpfwort. Und alle, die daran beteiligt sind, werden als solche gesehen, die mit den westlichen Mächten gemeinsame Sache machen. Und man sieht es so, dass sie versuchen, die Souveränität unseres Volkes zu untergraben. Man denkt, wir würden gegen das Land und gegen die Regierung arbeiten. Und wenn man diese Art von Geschichten hat, die im Denken der Menschen fest zementiert sind, dann ist es sehr schwer, sie davon zu überzeugen, dass das Evangelium gut ist. Es ist der Heilige Geist, der Herzen und Verstand öffnet. Aber ich denke, dass daher die allgemeine große Feindseligkeit gegenüber dem Evangelium herkommt. Aber im Alltag arbeite ich einfach in einer Kirche, wo es Menschen aus allen möglichen Hintergründen gibt. Sie verlieren entweder ihren Job oder werden am Arbeitsplatz ständig gemobbt oder die Familienmitglieder werfen sie aus dem Haus oder enterben sie. Schließen sie aus den Gemeinschaften aus. Ein Freund, ein Mitarbeiter, ging erst letzte Woche, um ein Gemeindemitglied in unserer Stadt zu besuchen. Er wurde geschlagen, herumgeschubst, er wurde beschimpft. Sein Auto wurde mit Steinen beworfen. Wir waren vor ein paar Jahren selbst Teil dieser Gemeinde. Vor 3 oder 4 Jahren kam jemand in der Nacht und warf eine handgemachte Granate, ähnlich einem Molotow-Cocktail, und all solche Sachen. Der einzige Weg, also, es gibt sehr viel Frieden, allgemein gesagt sehr viel Frieden. Ich meine, es ist ein großartiges Land zum Leben. Allgemein, ganz allgemein sind die Menschen sehr friedliebend, sehr zuvorkommend. Aber es gibt natürlich auch eine wachsende Minderheit des Nationalismus, der ultrarechten Hindutva, welche sehen will, dass sich das Land in eine andere Richtung bewegt. Und ja, es gibt zunehmende Spannung und Druck von ihrer Seite. Wobei ich sagen muss, dass Gott uns sicherlich sehr stark vor einer Menge dieser Dinge beschützt hat. Wir leben eher städtisch. Städte sind allgemein sicher. Wir haben sehr viel mehr Freiheit. Ich mache mir Sorgen um unsere Freunde und Brüder, um Gemeindegründer, Menschen aus unserem Netzwerk, die in kleineren, ländlicheren Orten arbeiten und die fast regelmäßig Angriffen ausgesetzt sind. Pastoren werden geschlagen, Kirchen geschlossen. Oft taucht ein Mob bei einer Versammlung auf, schlägt die Leute zusammen, macht sie fertig. Dann kommt die Polizei und verhört sie. Christliche Pastoren werden dann dafür bestraft, dass sie öffentliche Unruhe gestiftet haben. Verzerrte Gerechtigkeit, das ist alles sehr schwierig. Diese Dinge sind nun mehr und mehr weit verbreitet. Ja.
Du hast für uns einen wunderbaren Vortrag über Matthäus 5, die Verse 10 bis 12 aufgenommen. Daran betonst du, dass Christen nicht erwarten sollten, dass sie ein bequemes Leben führen können, sondern dass sie Verfolgung fröhlich erdulden sollen. Kannst du uns diese Botschaft in einigen kurzen Worten zusammenfassen? Und ich hoffe natürlich, dass sich dann viele auch den gesamten Vortrag anhören, der demnächst bei Offenbar veröffentlicht werden wird.
Ich denke, wenn Jesus, unser Herr und Erlöser, abgelehnt wurde, wenn er gedemütigt wurde, dann denke ich, es ist absurd, wenn wir erwarten, dass uns die Menschen überall mit offenen Armen empfangen werden. Es gibt Zeiten, in denen wir sehr wohl erwarten, Freundschaft zu erleben, willkommen, geschätzt, geachtet zu sein. Aber ich denke, wenn wir im Leben noch niemals, zu keiner Zeit erlebt haben, dass Menschen ihr Missfallen ausgedrückt haben oder ihre fehlende Zustimmung oder sie niemals unglücklich über die Botschaft des Evangeliums sind, dass es dann keinen Anstoß gibt in dem Evangelium, das wir predigen. Nicht, dass wir nicht versuchen, ein Anstoß zu sein, aber es ist einfach ein Skandal, der das Evangelium prägt. wenn unsere Zuhörer, unsere Nachbarn, unsere Gemeinschaft, unsere Freunde das niemals erleben, dann predigen wir nicht das Evangelium, denke ich. Ich denke, das ist es, was ich will. Ich will Menschen ermutigen, weil es in Indien für indische Christen sehr leicht ist, weil es so viel Angst gibt, die Einzigartigkeit Christi herabzuspielen. Deshalb gibt es wenig Bekehrungen. Oh ja, klar, es gibt so viele Götter, klar. Deshalb glaubst du an deinen Gott und wir glauben an unseren Gott. Lass uns einfach in Ruhe, mach uns keine Schwierigkeiten. Ich will dir nicht meine Lehre aufzwingen. Und wenn man das tut, dann lassen die Leute einen in Ruhe. Ich meine, man kann ein bequemes Leben haben. Und ich glaube, das ist die Versuchung für die Leute, nicht nur in Indien, sondern auch im Westen. Es ist so eine Sache wie Leben und Leben lassen. Aber natürlich wollen wir die Leute leben lassen, aber ohne die Wahrheit zu verkündigen. Und das ist meiner Meinung nach das Problem. Wir müssen also Opposition und Verfolgung erwarten, wenn wir die Wahrheit verkündigen werden.
Ja, wir tun das letztendlich deshalb, weil wir wollen, dass Menschen nicht nur hier und jetzt, sondern ewig leben. Und wir kennen das Evangelium als die eine lebengebende Botschaft, die wir Menschen nicht vorenthalten sollten. Harshit, vielen Dank, dass du bereit bist, in Nordindien das Evangelium zu predigen und dort eine neue Generation von Pastoren für dieses Land auszubilden. Wir beten für dich, dass der Herr dich weiter zu seiner Ehre gebrauchen will und dass er dich und deine Familie behütet. Und noch viel wichtiger, wir freuen uns daran, dass wir die ewige Sicherheit bei unserem guten Herrn erwarten dürfen. Vielen Dank, dass du diesen großartigen Vortrag für uns aufgenommen hast und vielen Dank für dieses Gespräch. Und damit endet dieses Interview und ich wünsche unseren Zuhörern Gottes reichen Segen.